Neben den Kommunisten waren die Juden die Ersten, die einer erbarmungslosen Verfolgung durch Nationalsozialisten ausgesetzt wurden. Die Juden wurden aber nicht verfolgt, weil sie politische Gegner der NSDAP waren, sondern aus rassistischen Gründen.
Rassismus ist die Diskriminierung bzw. Unterdrückung bestimmter ethnischer Gruppen. Die Unterschiede dabei stellen biologisch-physische, kulturelle und psychische Merkmale dar. Die Nationalsozialisten bezeichneten die Juden als minderwertige Rasse und man schrieb ihnen folgende Eigenschaften zu: dunkle Haare und Augen, einen Buckel, eine Hakennase und geizig. Die Nationalsozialisten behaupteten außerdem, die Juden betrieben eine Weltverschwörung und wollten in einem Rassenkrieg die Deutschen ausrotten.
Die Nationalsozialisten sahen sich selbst als das Gegenteil an: groß, kräftig, blond, blauäugig, tüchtig und diszipliniert. Viele Deutsche waren mit den Nationalsozialisten einer Meinung: die Deutschen sind die höchste Rasse. Und um diese sogenannten arische Rasse auch reinzuhalten, müsste die jüdische vernichtet werden. Ihre Theorie, dass der Stärkere über den Schwächeren siegt, begründeten die Nazis fälschlicherweise mit Charles Darwins Evolutionstheorie.
Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin. Unsere Partei und unser Führer, heil! Heil!
Bereits am 1. April 1933, zwei Monate nach der Machtübertragung, organisierten die Nationalsozialisten einen Boykott gegen jüdische Geschäfte. Die SA, die militärische Schlägerorganisation von Hitler, führte den Boykott durch. SA-Mitglieder postierten sich vor den Geschäften. Mit Schildern wie "Kauft nicht bei Juden" sollten Kunden der jüdischen Geschäfte davon abgehalten werden, diese zu betreten. Bei der Mehrheit der Deutschen funktionierte das auch, nicht jedoch bei der Familie Dollwitzel. Die Mutter von Barbara organisierte sogar Solidaritätsaktionen für die jüdischen Ladeninhaber.
1933, jüdisches Hutgeschäft in Hamburg, Hohe Luftchaussee, Ecke Neumünsterstraße. Barbara und ihre Mutter wollen dort einkaufen, trotz Boykottaufruf durch die Nationalsozialisten.
Mutti, hast du den Hut eingepackt?
Ja, der Hut. Ich darf den Hut nicht vergessen. Komm, Barbara, lass uns zum Hutgeschäft gehen.
Kauft nicht bei Juden. Scheiß Juden. Raus mit dem Pakt. Kauft nichts in jüdischen Geschäften. Unterstützt den Boykott gegen diese Volksschädlinge.
Warum machen die denn das, Mutti?
Ich weiß es leider auch nicht, mein Kind. Doch diesen faschistischen Nackaffen zeigen wir, dass wir uns von solchen Kauft-nicht-bei-Juden-Unsinn nicht einschüchtern lassen. Wir gehen jetzt in das Hutgeschäft und kaufen ein.
Wie soll das nur fehlen?
Schon wieder ein Boykott der SA.
Heute hatten wir noch keine Kundschaft.
Wenn das so weitergeht, muss unser Chef bald zumachen. Und wir sitzen auf der Straße.
Was hat die SA nun gegen die Juden?
Barbara, mein Kind, such dir eine Mütze aus. Guten Tag.
Guten Tag. Was wollen Sie denn hier? Haben Sie denn das Schild der SA nicht gesehen? Heute kauft niemand bei uns ein. Dies ist ein jüdisches Geschäft.
Ach, dieser SA-Hampelmann vor der Tür macht uns nichts aus. Wir kümmern uns nicht, welche Religion jemand hat. Uns geht es darum, ob jemand anständig zu seinen Angestellten ist oder nicht. Hat Ihr Chef Sie nicht anständig behandelt?
Ja, immer anständig. Er hat uns immer gut behandelt.
Na, sehen Sie. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Wir haben nicht das Geld, um hier einkaufen zu können. Aber wir wollen den Nazis zeigen, dass es Leute gibt, die den Boykott gegen Juden nicht mitmachen. Wir halten zu Ihnen. Ich würde jetzt gern ein paar Hüte aufprobieren. Allerdings werde ich keinen kaufen. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir uns das nicht leisten können. Darum haben wir selbst welche mitgebracht, um einen Kauf vorzutäuschen. Dieser Hut sieht aber hübsch aus. Lassen Sie ihn mich mal aufsetzen.
Mutti, ich würde gern mal die Mütze aufsetzen.
Die steht dir sehr gut, mein Kind. Vielleicht passt die grüne aber besser.
So, dann nehmen wir die grüne Mütze für meine Tochter und den Hut mit der Schleife für mich. So geben Sie mir eine Tüte, damit es so scheint, als hätten wir uns wirklich etwas ausgesucht und auch gekauft. Wir packen da jetzt unsere eigenen Hüte, die wir von zu Hause mitgebracht haben, hinein. Nun tun wir so, als würden wir zahlen. Also betätigen Sie jetzt die Kasse.
Ach so, ja.
Auf Wiedersehen und danke.
Ich danke ebenfalls. Auf Wiedersehen.
Was fällt dir ein, du jüdische Bolschewistensau? Ich habe genau gesehen, dass du gerade in dem Judengeschäft einen Hut und eine Mütze gekauft hast. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast, bei Juden zu kaufen.
Wagen Sie es nicht, mich anzufassen. Ich kann einkaufen, wo ich will.
Fragt sich nur, wie lange noch, Verräterin.
Oh Mutti, das war toll.
Im Interview erzählte uns Frau Reimann die Situation so.
Und dann hat sie Hüte aufprobiert und so getan, als wenn sie einen Hut. Und dann sagt sie, also geben Sie mir eine Tüte. Und in die Tüte hat sie dann ihren Hut reingetan. Und in einer kleineren, ich hatte dann Mützen aufprobiert, hatte ich dann meine nachher reingetan. So sagt sie, sie gehen an die Kasse, machen die Kasse auf, die sollen so denken, als wenn ich also auch bezahle. Nicht, dass die merken, dass wir das nur so gemacht haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir sind dann auch rangegangen und der eine wollte meine Mutter anfassen. Hat sie gesagt, wagen Sie sich nicht, mich anzufassen. Sie sind dann auch zurückgegangen, haben uns dann beschimpft und ich fand das toll. Mir machte das Spaß. Da hatte ich keine Angst gehabt. Ja, meine Mutter hat noch alle Freunde auch dann dazu bewegt, sich so zu verhalten. Hat er denn also, dass denn nicht nur wir beide das waren, sondern dass so nacheinander auch andere Frauen zum Einkaufen hingegangen sind.
Am 30. Januar 1933 wurde die Macht an Adolf Hitler übertragen. Am 1. April 1933 startete der Boykott gegen jüdische Geschäfte. Eine Woche später, am 7. April, folgte das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das hieß, dass alle nicht-arischen Beamten entlassen wurden. Ausgenommen blieben nur die Frontkämpfer aus dem Ersten Weltkrieg. Im April 1933 legte man eine bestimmte Anzahl an jüdischen Studenten fest. Mehr durften nicht studieren. Im Mai 1933 fanden Bücherverbrennungen von jüdischen Autoren statt.
Im September 1935 wurden die Nürnberger Gesetze verabschiedet. Damit war Hitlers rassistische Politik gegen Juden gesetzlich legitimiert. Unter anderem wurden sogenannte Mischehen zwischen Juden und Nichtjuden verboten. 1938 folgten weitere Einschränkungen und massive Eingriffe in das Leben von Juden. Sie mussten die Zwangsnamen Sarah und Israel führen, durften nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, das Haus nur zu bestimmten Zeiten verlassen, sie durften nur in bestimmten Stadtteilen wohnen und man verbot ihnen den Besitz von Führerschein und Rundfunkgeräten.
Das Attentat von Herschel Grünspan auf den deutschen Diplomaten Ernst von Rath in Paris am 7. November 1938 lieferte der nationalsozialistischen Führung den Vorwand für einen seit längerem geplanten, zentral gesteuerten Pogrom in der Nacht vom 9. zum 10. November.
91 Juden und Jüdinnen wurden in dieser Nacht ermordet. Fast alle Synagogen und 7000 in jüdischem Besitz befindliche Geschäfte wurden zerstört oder schwer beschädigt. In den nächsten Tagen wurden 30.000 Juden verhaftet und in Konzentrationslager deportiert.
Am Morgen des 10. November 1938, in der Nacht zuvor, wurden auch in Hamburg jüdische Geschäfte geplündert und Synagogen gingen in Brand auf. Wie jeden Tag ging Barbara Dollwitzel auch heute zur Arbeit in die pharmazeutische Großhandlung. Hier arbeitete die 18-Jährige seit einem knappen Jahr. Das Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung war ein einschneidendes Erlebnis für die damals 18-Jährige Barbara Dollwitzel.
Tschüss Mutti, ich muss los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Vielleicht dauert es heute etwas länger.
Auf Wiedersehen, Barbara. Kind, pass auf dich auf.
Juden raus! Holt den Juden!
Oh mein Gott! Die Geschäfte, die Waren, die armen Menschen. Warum haben sie das bloß getan? Da kommt jemand. Ich werde mal fragen, was passiert ist. Verzeihen Sie, können Sie mir sagen, was hier passiert ist?
Das sehen Sie doch. Wir haben Ihnen nun endlich klargemacht, dass wir hier Sie nicht wollen.
Aber...
Entschuldigen Sie, ich habe keine Zeit. Ich bin in Eile. Sieg heil, junges Fräulein.
Guten Tag, Herr Warning. Tut mir leid, dass ich etwas spät dran bin. Aber draußen...
Fräulein Dolwette, wie geht es Ihnen heute?
Mir geht es miserabel. Die zerschlagenen Schaufenster, die geplünderten Geschäfte. Die weinenden Frauen, die die Scherben aufwägen. Und überall laufen verletzte Menschen herum. Haben Sie denn heute noch gar nicht die Straße betreten?
Doch. Es ist schrecklich. Ich habe bereits in der Nacht gehört. Bei uns um die Ecke haben sie eine Synagoge komplett abgebrannt. Herrje.
Was können wir nur tun? Dieser Wahnsinn muss doch ein Ende haben.
Das wird nicht sehr bald sein. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, es kommt noch schlimmer.
Noch heute ist Barbara erschüttert von dem, was sie damals erlebte.
Ich konnte das gar nicht fassen, als ich das gesehen habe. Ich wusste die Brutalität, kannte die Brutalität der SA, der SS und so. Aber... in dem Ausmaße so nach außen hin das zu zeigen, war nicht so, in solchem Umfang noch nicht passiert.
Sie schreibt in ihrem Buch:
Darum empört es mich auch, wenn Menschen aus meiner Generation behaupten, sie haben von nichts gewusst. Dann hätten sie sich schon in der Wohnung einsperren müssen.
Neben der Verfolgung von Juden und politischer Gegner machten die Nationalsozialisten eine aggressive Außenpolitik. Hitler wollte den Krieg. Dafür verletzte er den Versailler Friedensvertrag und rüstete die Wehrmacht auf. 1938 marschierten deutsche Truppen in den Westteil der Tschechoslowakei ein, um das Sudetenland an Deutschland anzuschließen. Kurze Zeit später wurde auch Österreich in das Deutsche Reich eingegliedert.
Der Zweite Weltkrieg begann mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939. Um 4.30 Uhr starteten die ersten Kampfhandlungen ohne vorhergehende Kriegserklärung. Aufgrund eines Beistandsabkommens mit Polen erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland daraufhin am 3. September 1939 den Krieg. Hitler hoffte, seine Gegner in Blitzkriegen niederzuwerfen, was ihm mit Polen gelang. In weniger als 5 Wochen wurde Polen erobert. Bereits Ende September kapitulierte die polnische Armee. Polen war besetzt.
Barbara Dolwetzel, mittlerweile 19 Jahre jung, befand sich am Sonntagvormittag, den 1. September 1939, der Tag, an dem der Krieg begann, in einem Milchladen und hörte dort im Radio von dem Überfall auf Polen.
Guten Tag, ich brauche Milch, Frau Kowalski. Meine Mutter schickt mich. Können wir anschreiben lassen, wie immer? Wir bezahlen dann nächste Woche.
Psst, Barbara. Hör mal dem Volksempfänger, dem Radio zu, die machen gerade eine Unterbrechung des Programms. Der Krieg hat begonnen.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr
na,
wird jetzt zurückgeschossen.
Das musste ja so kommen, Frau Kowalski. Man konnte ja regelrecht damit rechnen.
Ja, es war vorauszusehen. Oh mein Gott, wo soll das alles nur enden? Es geht bergab mit uns. Die Leute haben kein Geld, kaufen sowieso kaum. Und durch den Krieg wird das alles nur noch viel schlimmer werden.
Ich muss zurück nach Hause, das muss ich sofort meiner Mutter erzählen.
Aber Barbara, deine Milch.
Barbara, hast du die Milch? Hast du schon gehört, Mutter? Als ich gerade unten im Milchladen war, haben sie im Radio das Programm unterbrochen und gesagt, dass Polen heute Morgen überfallen wurde. Mach doch mal das Radio an, dann können wir es auch hören.
Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Aber das war doch zu erwarten nach der ganzen Propaganda und dem Terror gegen die Juden und so.
Das wird ganz schön starke Veränderungen mit sich bringen. Besonders wenn Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg erklären werden, was sie garantiert tun werden. Ich meine, noch länger wegschauen kann man jetzt wohl nicht mehr.
Das wird sicherlich auch uns treffen.
Ja, sicher. Hitler wird so schnell nicht aufgeben. Das wird ein blutiger Krieg. Es werden eine Menge Männer eingezogen, die an der Front kämpfen müssen. Weißt du, was das heißt?
Kriegswirtschaft, knappe Lebensmittelrationen und sonstige Einschränkungen.
Wenn es nur das wäre, das wird vor allem Tote und Schwerverletzte bedeuten.
Für Hitler war der Zweite Weltkrieg ein ideologischer Krieg. Durch seinen Charakter als Vernichtungskrieg unterschied sich dieser von allen bisherigen. Insbesondere Polen wurde zum Experimentierfeld der nationalsozialistischen Rassenideologie. Dort entstanden die Vernichtungslager Auschwitz, Majdanek und Treblinka, in denen die Juden aus ganz Europa ermordet wurden. Ganz Polen sollte nach Hitlers Wunsch von Juden bereinigt werden. Sogenannte Volksdeutsche sollten angesiedelt werden. Die slawische Bevölkerung Polens sollte den Volksdeutschen als Sklaven dienen.
Durch den Kriegsbeginn verschärfte sich der Terror in Deutschland. Aber auch das propagandistische Werben um die Zustimmung für den Krieg in der Bevölkerung wurde schärfer. Radio und die Wochenschau im Kino sollten in Deutschland Siegesoptimismus verbreiten.
Doch einige Deutsche konnten sich ab 1942 vom Gegenteil überzeugen, wenn sie die ausländischen Radiosender abhörten. Das war illegal und die Zuhörer ausländischer Sender wurden schwer bestraft. Der Alltag im Krieg war gekennzeichnet durch Angst, Kampf um Lebensmittel und um das eigene Leben, als immer mehr Bomben auf Deutschland abgeworfen wurden. In ihren deutschsprachigen Nachrichten berichtete die Stimme Amerikas über die Schlacht bei Stalingrad.
Hier spricht die Stimme aus Amerika. Zunächst in Kürze die wichtigsten Nachrichten. Die Vernichtung der Reste der vor Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee schreitet weiter fort. Sowjettruppen nehmen Stützpunkt nach Stützpunkt der Deutschen in und bei Stalingrad. Seit dem 19. November, in 2 Monaten der russischen Winteroffensive, hat sich auf deutscher Seite die Zahl der Toten und Gefangenen um mehr als 610.000 Mann erhöht.
An einen organisierten Massenwiderstand gegen Hitler und die NSDAP war während des Krieges, wie auch schon vorher, nicht zu denken. Aus Angst vor den Folgen, aber auch weil nur wenige Menschen bereit waren, etwas gegen die Nationalsozialisten zu unternehmen. Deshalb kam kein bedeutsamer Widerstand zustande.
Natürlich gab es kleinere Widerstandsgruppen, die aus den verbotenen Parteien KPD und SPD hervorgingen, die sich aber uneins über die Vorgehensweise waren, aufgrund ihrer unterschiedlichen Weltanschauungen. Zudem gab es Jugendliche, die Widerstand leisteten, wie die Edelweißpiraten oder humanistische Gruppen wie die Weiße Rose. Die Weiße Rose verteilte Flugblätter an der Universität in München. Daneben gab es die Formen der gesellschaftlichen Verweigerung, wie zum Beispiel die Ablehnung des Hitlergrußes oder auch die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu Juden. Solches Verhalten setzte Mut voraus, konnte aber das NS-Regime nicht beseitigen.
Auch für die junge Barbara Dolwetzel war es schwer, Widerstand zu leisten. Sie kam zwar aus einer aktiven kommunistischen Arbeiterfamilie, aber sie war zu jung gewesen, um diese Kontakte aktivieren zu können. Über ihre Familie war die Verbindung zu den illegalen Strukturen der KPD jedoch nie abgerissen. So gab es regelmäßig Treffen mit illegalen KPD-Mitgliedern. In den Kreisen wurden ausländische Sender gehört und Ereignisse wie die Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad diskutiert. Schließlich stellte sich heraus, dass die Gestapo in die Hamburger KPD-Struktur ein Spitzel eingeschleust hatte, Alfons Panik. Der war im Sommer 1942 von einem alten Genossen eingeführt worden. Alfons Panik lieferte der Gestapo viele Menschen ans Messer. Seine Aussagen führten 1943 auch zur Verhaftung von Barbara Dollwetzel.
Am 16. Juni 1943 wurde Barbara Dollwetzel auf ihrer Arbeit verhaftet. Es hatte sich rumgesprochen, dass in diesem Frühsommer eine Reihe von Verhaftungen stattfinden sollten. Deshalb kam die Verhaftung nicht ganz unerwartet. Die Überraschung bestand vielmehr in der Art und Weise. Barbara Dollwetzel war auf der Arbeit in ihrem pharmazeutischen Handelsbetrieb, als das Telefon klingelte.
Ich hatte eine Kollegin, die hatte ein paar Mal, wenn sie von ihren Freunden bei uns unten abgeholt wurde, wenn wir Feierabend hatten, meinen Namen genannt. Und dadurch riefen mich dann da ihre Freunde an und da habe ich mir das verbeten. Da habe ich gesagt, unterlassen Sie das. Ich wünsche das nicht, dass da ihre Bekanntschaften bei mir anrufen.
Fräulein Dollwetzel, können Sie bitte ans Telefon gehen? Das wäre sehr nett. Ich muss hier noch etwas abtippen. Danke.
Aber natürlich. Guten Tag, Herr Dollwetzel. Was wünschen Sie?
Hier ist die Gestapo. Stadthausbrücke 8. Ich möchte zu Ihnen kommen.
Das kann ja jeder sein. Er sei von der Gestapo. Wenn Sie etwas von mir wollen, dann schicken Sie mir bitte eine schriftliche Aufforderung. Auch telefonische Anrufe dieser Art gebe ich nicht.
Dann habe ich aufgelegt und habe ich zu dieser Kollegin gesagt, mit diesen Dingen spielt man nicht. Wenn das einer ihrer Freunde war, dann bekommen sie eine Ohrfeige und der eine Ohrfeige. Und die beteuerte immer, nein, Fräulein Dollwetzel, nein, ich habe also ihren Namen nie mehr genannt, nachdem sie mir das verboten hat. Und dann gedauerte das keine Viertelstunde. Dann kamen zwei mit diesen Schlapphüten, die sie hatten, die haben diese so Regenmäntel, die konnte man also schon erkennen. Und dann wusste ich, aha, die holen mich.
Nachdem Barbara Dollwetzel einige Tage in Gestapohaft zugebracht hatte, wurde sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater, die ebenfalls verhaftet worden waren, ins Konzentrationslager Fuhlsbüttel, kurz Kohlerfuh, gebracht. Dieses Gefängnis existierte schon seit 1869 in der Nähe von Hamburg. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde ein Teil des Gefängnisses, der sogenannte B-Flügel, in ein Konzentrationslager umgewandelt. Im Kohlerfuh waren hauptsächlich politische Gefangene eingesperrt.
Als Barbara Dollwetzel im Kohlerfuh ankam, wurde sie in der Anfangszeit in einer Einzelzelle untergebracht. Die Gestapo, die noch weitere Verhöre mit Barbara Dollwetzel durchführen wollte, verhinderte so, dass sich die Gefangenen untereinander absprechen konnten. In der Isolation fühlte sich Barbara Dollwetzel schon nach wenigen Stunden sehr einsam. Das war das Ziel der Gestapo. Isolationshaft entzieht den Gefangenen jeglichen Sinnesreiz. Es gibt niemanden, mit dem man sich unterhalten kann, nichts zu lesen, kein Fenster, durch das man schauen kann, und man hört fast nichts.
So ging es auch Barbara Dollwetzel. Als sich dann eines Tages eine Fliege in ihre Einzelzelle verirrte, empfand sie schon fast so etwas wie Freude, denn diese Fliege lebte und erlöste Barbara für einen kurzen Moment aus der Einsamkeit.
Gefühle und Gedanken, die Gefangene in der Isolationshaft überkommen, hat eine unbekannte Gefangene in Ravensbrück im April festgehalten, als sie alleine im Bunker eingesperrt war.
Fünf Schritte hin, fünf Schritte her. Wie viele Tausende von Schritten ich hier in diesem Raum wohl schon zurückgelegt habe? Es gab eine Zeit, da war man bemüht, die Schritte zu zählen. Wenn die Zahlen zu lang wurden und man sie zu vergessen fürchtete, dann zählte man immer bis 100 und legte Merkzahlen ein. Zuerst bei den Hunderten und dann zwischen den Tausender und vergaß am Ende doch, wie viele es waren. Dann kam wieder die große Verzweiflung, der tote Punkt und das Herz schreit immer nur das eine. Warum? Dann geht doch das vorüber. Man weint und fragt nicht mehr. Alles ist still. Nur sterben möchte man. Der Mensch hält viel aus. Ein Herz ohne Narben ist doch kein Herz. Es muss wohl immer ein wenig bluten, ein wenig traurig sein und Sehnsucht haben nach einem Du.
Im April 1944 wurden Barbara und ihre Mutter Clara Dollwetzel vom Konzentrationslager Fuhlsbüttel zum Konzentrationslager Ravensbrück transportiert. Um den Spitzel, der Barbara verraten hatte, nicht zu gefährden, entschied die Gestapo, ihr nicht den Prozess zu machen. Stattdessen bekam Barbara Dollwetzel den Vermerk in ihrer Akte »Rückkehr unerwünscht«. Das sollte bedeuten, dass sie nie mehr aus Ravensbrück herauskommen sollte.
Während das Kulafu, das Konzentrationslager Fuhlsbüttel, einem Gefängnis glich, einem Gebäude aus Stein mit Trakten und Zellen und mehreren Stockwerken, war Ravensbrück ein Arbeits- und Vernichtungslager. Ravensbrück hatte größere Aufnahmekapazitäten und bestand aus Holzbaracken, in denen hunderte von Frauen in Dreifachstockbetten auf einem ausgedehnten Gelände eingesperrt waren. Das Lager war mit Mauern und Stacheldraht eingezäunt. Der Stacheldraht stand unter Hochspannungsstrom und war tödlich.